Das gleiche in Grün Weekly am 19. Juni 2026. So, eine neue Woche ist wieder am Start. Die Fußball-WM hat begonnen. Wir sind total im Fußballfieber, aber die Welt dreht sich natürlich weiter. Was haben wir dabei, Moritz?
Siehst du das Fußballfieber in meinem Gesicht?
Ja.
So, wie angekündigt, ich habe mitgebracht das SPDI-Update. Am 26. April 2024, also vor langer Zeit, haben wir im Podcast mit Noel Fröhlich und Andreas Mündel von DHL über Book & Claim geredet. Und eine Aussage der beiden damals war, damit Book & Claim wirklich funktionieren kann, muss SPDI das anerkennen. Sonst wird es schwer. 26 Monate später ist es jetzt soweit. Die Science-Based Targets Initiative hat ihren überarbeiteten Corporate Net Zero Standard veröffentlicht, Version 2.0, und Book & Claim ist dabei. Am Donnerstag, 11.06., wurde das Dokument veröffentlicht. Ich habe beim Schneiden der Folge davon gelesen. Zu dem Zeitpunkt gab es dann noch nicht so viele Reaktionen drauf. Auch heute am Montag, denn wir nehmen aus Termingründen so früh in der Woche auf wie noch nie, gibt es da noch nicht allzu viel zu lesen. Das wird sich jetzt am Freitag, wenn ihr die Folge hören könnt, wohl geändert haben. SPDI, was ist das? Mehr als 11.000 Unternehmen und Finanzinstitute haben bislang wissenschaftsbasierte Ziele gesetzt. Der SPDI-Standard ist also jetzt nicht irgendein Nischendokument, sondern wirklich sowas wie die Sprache, in der große Unternehmen über Net Zero reden, Ziele setzen, berichten und so weiter. Entsprechend intensiv wurde jetzt über die letzten 2 Jahre um die Weiterentwicklung gerungen. Und entsprechend relevant und einflussreich ist eben dieses Update. Der neue Standard wird zum 1. Februar 2027 wirksam. Die Validierung nach den neuen Regeln startet im ersten Quartal 2027. Also jetzt noch kein Grund zur Hektik. Zum Inhalt. Der Standard sortiert Unternehmen neu ein. Es gibt künftig Kategorie A für große und mittlere Unternehmen und Kategorie B für die meisten KMU oder größere Unternehmen aus sich entwickelnden Ländern. Und die haben jeweils angepasste Pflichten. Pflicht für alle sind kurzfristige 5-Jahres-Ziele. Scope 1 und 2 müssen alle setzen. Scope 3 müssen große Unternehmen setzen. Und das übergreifende Net-Zero-Ziel selbst ist jetzt optional. Das eigentlich Verbindliche sind die kurzfristigen Ziele. Die SPDI verschiebt damit das Gewicht von diesen ganz fernen Jahreszahlen auf das, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Die zentralen Regeln bleiben streng. Zertifikate zählen weiterhin nicht für Scope 1, 2, 3 Ziele. Der Fortschritt wird allein am physischen Treibhausgasinventar gemessen. Daneben gibt es aber eben eine wichtige Öffnung. Marktbasierte Instrumente wie eben Book & Claim oder Massenbilanz werden formell als legitime Zielerfüllung anerkannt, dort, wo Emissionen in geteilten Systemen liegen und darunter zählt dann Strom- und Gasnetze oder Logistiknetzwerke. Sie werden getrennt vom Inventar berichtet und müssen Integritätskriterien erfüllen. Und genau an dieser Stelle gibt es ja gerade sehr viel Aktivität beim Smart Freight Center und einer größeren Community, wo es genau darum geht, um die Überarbeitung dieses Market-Based Measures Framework. Für die Logistik ist diese Öffnung für Book & Claim also eine wirklich wichtige Nachricht, aber eben auch der Auftrag, das jetzt wirklich nicht zu verkacken mit diesen Integritätskriterien, die dann vielleicht doch nicht so integer sind, wie sie zuerst klingen. Bis jetzt haben wir das ja wirklich ganz gut hinbekommen und das sollte bitte auch so bleiben, denn gerade so um die Frage, was ist denn jetzt wirklich additional? Da gibt es schon sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Was für die Logistik bzw. den Transport noch wichtig und neu ist, Well-to-Wheel ist vorgeschrieben als Bilanzierungsrahmen. Das macht total viel Sinn und ja, ist schön, dass es nun auch offiziell eingefordert wird. Es gibt noch eine Reihe weiterer Änderungen im Framework. Insgesamt wird für mein Gefühl sehr viel flexibilisiert. Man versucht, das Zielsystem an die Unternehmensrealität anzupassen. Das sagt man auch genauso in der Einleitung. Damit verabschiedet man sich natürlich irgendwie vielleicht auch so ein Stück weit von dem Science-Based, ist mein Eindruck. Das ist aber auch bei SPDI keine komplett neue Entwicklung. Und insgesamt zeigen Studien, dass auch für andere freiwillige Zertifizierungen und Standards, denn das dürfen wir nicht vergessen, das muss niemand machen, das ist komplett freiwillig. Je populärer etwas wird, desto größer wird der Druck, den eigentlichen Markenkern, wenn wir so wollen, anzupassen und zu flexibilisieren, um populär zu bleiben. Kritik gibt es unter anderem daran, dass Unternehmen ihre Ziele verfehlen dürfen, sofern sie wissenschaftsbasierte bestmögliche Bemühungen, also Best Efforts, nachweisen, Hindernisse offenlegen und Belege für ihr Handeln vorlegen können. Die SPDI erklärt, dass mehr Transparenz über Zielverfehlungen den Unternehmen ja helfen würde, auch rechtliche und reputationsbezogene Risiken zu steuern. Ja, näher an der Unternehmensrealität, aber noch wirklich Science-Based, wie es mal gedacht war, weiß ich nicht. Wir verlinken den Standard selbst, 105 Seiten, aber darunter viel Intro, viel Begriffserklärung, was ich auch spannend finde, so dass halt wirklich ganz genau auseinandergezogen wird, was heißt denn shall, must, should und so weiter, was sind Best Efforts, weil man natürlich davon ausgehen kann und ist ja auch erwartbar, dass da Worte ganz, ganz genau auf die Goldwaage gelegt werden und dass vielleicht unterschiedliche Parteien, Menschen, Organisationen auch unterschiedliche Verständnisse von Worten hätten, wären sie nicht definiert. Und wir verlinken auch einen FT-Artikel. Das ist so einer der ersten, der sich ein bisschen kritischer, vor allen Dingen mit dem Best Effort auseinandersetzt. Gar nicht im Kontext von Logistik, sondern gerade mit dem Aufhänger Gas-Powered Data Centers von Meta und so weiter. Insgesamt sicher eine gute Nachricht. Und ja, das ist auch so das Fazit von vielen Rückmeldungen, die ich gelesen habe unter diesen Post. Nicht perfekt, aber besser als vorher.
Ich habe eine weitere Studie mitgebracht, die den Titel trägt: Die deutsche Wirtschaft auf dem Weg zur Green Economy. Das ist eine Studie, die am 20. Mai diesen Jahres veröffentlicht worden ist. Herausgeber war die oder ist die Bertelsmann Stiftung. Erarbeitet wurde diese Studie vom marktwirtschaftlich und arbeitgebernah geprägten Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und was haben die gemacht? Die haben offene Stellen analysiert vom Jahr 2019 bis 2025. Das waren ungefähr 70 Millionen Online-Stellenanzeigen, die durchforstet haben. Und haben die tatsächliche Personalnachfrage analysiert, wenn es um Green Economy geht. Also nicht Meinungen oder Absichtserklärungen, die haben tatsächlichen Bedarf analysiert. Die wichtigste Erkenntnis schon mal vorab, diese ökologische Transformation ist längst kein Nischenthema mehr. Fast jede dritte ausgeschriebene Stelle in Deutschland, also knapp 30%, hatte 2025 einen Bezug zur Green Economy. 2019 waren das noch jede fünfte Stelle, also rund 20%. So, zu den Kernaussagen dieser Studie. Erstens, die Green Economy wird zum Mainstream. Die Zahl der grünen Stellenanzeigen stieg von 1,9 Millionen 2019 auf 2,9 Millionen. Das sind jetzt die absoluten Zahlen zu den Prozentzahlen, die ich gerade gesagt habe. Unternehmen suchen zunehmend Fachkräfte für eben Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourceneffizienz. Eine weitere Kernaussage, die Industrie treibt diesen Wandel. Und besonders die Industrie gilt hier als Vorreiter. Dort hatten nämlich 2025 bereits 44% aller Stellenanzeigen einen Bezug zur Green Economy. Nachhaltigkeit wird zunehmend als wirtschaftliche Chance verstanden, etwa durch Energieeinsparungen und eben neue Technologien. Die Autorinnen interpretieren das so, dass gerade Industrieunternehmen massiv Fachkräfte suchen, um Produktion, Energieverbrauch und Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Die dritte Erkenntnis, wo die meisten Jobs entstehen: Kreislaufwirtschaft ist das größte Thema. Die meisten Stellen entfallen auf die Kreislaufwirtschaft als solches, also Circular Economy, das sind ungefähr 1,5 Millionen Stellen. Danach folgt Umweltschutz und Emissionsminderung, das sind ungefähr 800.000 Stellen. Verkehrswende, rund 420.000 Stellen. Erneuerbare Energien, rund 345.000 Stellen. Und Energieeffizienz, das sind rund 340.000 Stellen. Vierte Erkenntnis, die stärksten Wachstumsbereiche. Nicht überall wächst die Nachfrage gleich stark. Besonders dynamisch entwickeln sie sich in den Bereichen Nachhaltigkeitsberichterstattung und Green Finance. Dort haben wir einen Zuwachs von ungefähr 157% gegenüber 2019. Das ist ein Faktor von 2,6. Erneuerbare Energien 139% mehr, Faktor 2,4. Natur- und Artenschutz 109% mehr, Umweltschutz und Emissionsminderung 81%. Erneuerbare Energien Boom. Seit 2019 haben sich die Stellenangebote in diesem Bereich mehr als verdoppelt. Besonders gefragt sind Fachkräfte für Solarenergie, Windkraft, Elektrotechnik, Heizungs- und Klimatechnik und Projektmanagement in der Energiewende. Und die letzte Erkenntnis: Ostdeutschland sticht hierbei hervor. Viele ostdeutsche Regionen weisen einen besonders hohen Anteil an Green Economy Stellen auf. Gründe sind Strukturwandel, Forschungszentren und gezielte Investitionen. Jetzt kurz zur möglichen Kritik bzw. Einordnung. Die Studie misst Stellenanzeigen, nicht die tatsächliche Zahl neu geschaffener Jobs. Das heißt, sie zeigt sehr gut, wohin Unternehmen investieren wollen. Sie beweist aber nicht automatisch, dass alle Stellen besetzt werden oder dass die gesamte Wirtschaft bereits nachhaltig ist. Trotzdem gilt die Nachfrage nach Personal als ein sehr guter Frühindikator für wirtschaftliche Entwicklung. Die Energiewende schafft nicht nur Klimaschutz, sondern auch Millionen neuer Beschäftigungsmöglichkeiten und ist inzwischen fest im deutschen Arbeitsmarkt verankert. Das ist mein Fazit aus der Studie, die ich heute mitgebracht habe. Natürlich verlinken wir das wieder, wie immer, in den Shownotes.
44% finde ich schon überraschend hoch. Da würden mich die Inklusionskriterien interessieren. Also wie niedrig ist die Hürde, über die ich springen muss, damit das ein Green Economy Job ist? Das UN Global Compact Netzwerk Deutschland hat ausgewertet, was deutsche Unternehmen unter dem Lieferkettengesetz tatsächlich berichten. 254 Unternehmen und alle BAFA-Berichte der ersten beiden Jahre dieser Unternehmen wurden angeschaut. So, welche Erkenntnisse liefert die Studie? Erstens, beim Systemaufbau wirkt das Gesetz ziemlich durchschlagend. 98% der Unternehmen haben Risikomanagement, Grundsatzerklärung und Beschwerdeverfahren etabliert. Unter dem freiwilligen nationalen Aktionsplan davor erfüllten 2020 nur 13 bis 17% vergleichbare Standards. Wer also behauptet, Freiwilligkeit hättest du auch getan? Nee, das hier zeigt, hat's nicht. Zweitens, 47% der Unternehmen geben an, im eigenen Betrieb kein einziges prioritäres Risiko zu haben. Dieselben Unternehmen priorisieren aber ganz munter Risiken bei ihren Lieferanten. Im Schnitt identifizieren Unternehmen 65% mehr Risikokategorien, wenn sie nach außen schauen, als wenn sie nach innen schauen. Ob das jetzt tatsächlich an sauberen eigenen Betrieben liegt oder daran, dass eigene Risiken vielleicht auch regulatorisch unbequemer sind, weiß man nicht. Drittens, und das ist für mich der Kern, wie werden Verstöße überhaupt gefunden? Die Antwort ist, nicht durch Audits. Bei mittelbaren Zulieferern, also Tier 2 und weiter, lag die proaktive Erkennungsquote durch interne Prozesse bei exakt 0. Kein einziges Unternehmen hat dort aus eigener Analyse heraus einen Verstoß entdeckt. Gefunden wird über Beschwerdekanäle und externe Hinweise, Unternehmen mit Beschwerden oder substanzierter Kenntnis. Substanziert ist übrigens eins meiner Lieblingsworte in diesem ganzen Regularienkosmos. Da entdecken sie zu 48% Verstöße und Unternehmen ohne externe Signale nur zu 7%. Dieses viel diskutierte und belächelte Beschwerdeverfahren ist also faktisch der einzige Kanal, der überhaupt funktioniert in der Tiefe der Lieferkette, um irgendwelche Verstöße zu finden. Vierter Befund: Wo Verstöße gefunden wurden, wird auch gehandelt. Rund 90% der Unternehmen leiten Abhilfemaßnahmen ein. Nur löst sich das Problem mit der Entfernung so ein bisschen in Luft auf. Gelöst werden nach Selbstauskunft 75% der Fälle im eigenen Betrieb, 57% beim direkten Lieferanten. Naja, und in der Stufe drauf dann nur noch 11%. Was heißt das jetzt alles? Die Studie liefert eigentlich beiden Lagern Argumente. Den Kritikern, ja, weil das Gesetz erzeugt vor allem Systeme und Papier und 2/3 der Unternehmen finden gar nichts und alles ist am Ende ja auch Selbstauskunft ohne Prüfung. Aber auch den Verteidigern, denn das System funktioniert prinzipiell und ausgerechnet die Instrumente, die im Omnibusprozess zur Disposition standen, sind laut dieser Studie eben die, die wirklich Verstöße aufdecken. Fand ich ganz spannend, verlinkt in den Shownotes.
Ich habe noch etwas dabei, das Portal Maritim und das Projekt Sturmklar machen. Zunächst mal das Portal Maritim. Das ist 2024 gegründet worden, ist eine Plattform für maritime Bildung, Sicherheit und Umweltbewusstsein. Das Portal will nicht nur warnen, sondern ganz praktische Hilfe anbieten. Kurse zu Wetterkunde und Navigation, maritime Grundausbildung, Checklisten und Sicherheitswissen, Austausch in einer sogenannten Bordgemeinschaft, Unterstützung für Wassersport, Wasserwirtschaft und Umweltschutz, Notfallinformation und Vernetzung mit Institutionen wie dem Deutschen Wetterdienst oder Seenotrettungseinrichtungen. Das Projekt Sturmklarmachen vom Portal Maritim nutzt ein Bild aus der Seefahrt, deswegen auch der Name. Seeleute warten nicht, bis der Sturm bereits da ist. Sie machen vorher alles sturmklar. Genau diese Idee verfolgt das Projekt. In einer umfangreichen Timeline zeigen sie, dass wissenschaftliche Warnungen seit Jahrzehnten bekannt sind und dass wir uns heute bereits mitten in den Auswirkungen befinden. Besonders die maritime Welt mit Küsten, Schifffahrt und Wassersport sei von den Folgen betroffen. Doch statt Untergangsstimmung setzt das Projekt auf Bildung, Vernetzung und praktische Vorbereitung. Über Kurse, Sicherheitswissen und gemeinschaftliches Handeln sollen Menschen im Wassersport, in der Schifffahrt, in Zukunft mehr und mehr dann eben auch in der Logistik und darüber hinaus besser im Allgemeinen auf die Zukunft vorbereitet werden. Also die Botschaft lautet nicht Untergang, sondern eben Vorbereitung. Mehr Bildung, mehr Zusammenarbeit und frühzeitiges Handeln sollen helfen, besser durch die kommenden Veränderungen zu steuern.
Zum Schluss noch eine Newsletter-Empfehlung. Ich habe abonniert 3 thematische Newsletter. Einer davon ist der von Tobias Wagner und ein zweiter kommt hier, Talking Climate. Catherine Hayhoe ist eine sehr bekannte Klimawissenschaftlerin und schreibt in Talking Climate über Klimawissenschaft und Lösung. Das Besondere ist der Ton, also sie liefert gute Nachrichten, lässt die schlechten aber nicht weg. Es sind immer 3 Segmente in jeder E-Mail. The good news, the not so good news und what you can do. Also wir stellen fest, ist auch auf Englisch, aber damit kommt ja jeder klar. Es geht ihr viel ums Reden mit allen möglichen Menschen, nicht um Angst, nicht um Schuld, sondern darum, wie man überhaupt mit Menschen über Klima ins Gespräch kommt. Die Zielgruppe für diesen Newsletter ist darum auch sehr breit. Also nicht jede Ausgabe des Newsletters führt bei mir jetzt immer zu einem großen Learning insgesamt, aber trotzdem sehr wertvoll und empfehlenswert. Natürlich verlinkt in den Shownotes. Wie könnte es anders sein? Das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@diig.show.